Der ZZF-Podcast.
Musikgeschmack.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um was ganz, ganz Banales. Was Alltägliches. Vielleicht auch mal was Kitschiges. Jedenfalls um etwas, das so ziemlich alle kennen. Und das lange Zeit keines wissenschaftlichen Blickes gewürdigt wurde. Heute geht es um Popgeschichte. Ich persönlich denke dabei zuerst an Musik und an die Bewertung derselben nach dem Grad ihres kulturellen Gehalts. Als ich in der Schule Musikunterricht hatte, habe ich die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik gelehrt bekommen. Das meint ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Die ernste ist natürlich als die eigentliche, so richtig kulturell wertvolle Musik bezeichnet worden, also vor allem klassische Musik. Und die U, also Unterhaltungsmusik, war der ganze Rest. Ich habe nie diese Wertung verstanden, die einhergeht mit der seltsamen Unterteilung. Nun mag es stimmen, dass einige Songs, aber auch Filme oder Bücher viel besser als Produkte für den schnellen Konsum funktionieren als andere. Die einen mögen schon in einem Jahr irrelevant oder sogar peinlich sein, die anderen viele Jahre, Jahrzehnte oder noch länger Menschen begeistern. Aber sind diese U-Songs deswegen weniger wichtig oder wertvoll? Und wer entscheidet das eigentlich? Und gilt die Qualität dieser E-Musik generell nur für alte Musik oder für solche, die westliche BildungsbürgerInnen gut finden? Hat nicht etwa die Musik von Elvis oder den Beatles, Black Sabbath, Nirvana, Michael Jackson und Madonna, Run DMC, den Beastie Boys, Queen Latifah, Janis Joplin und Jimi Hendrix oder auch Billie Holiday, haben diese Songs nicht auch einen riesigen Einfluss gehabt auf die Leben vieler Menschen? Darauf, wie sie sich zur Welt verhalten, auf welche Art sie sich ausdrücken und was sie für wichtig halten? Genau da setzt Popgeschichte an. Das ist ein recht junges Forschungsfeld der Zeitgeschichte. Es beschäftigt sich vor allem mit dem, was mein Musiklehrer damals wohl als Schund bezeichnet hätte. Mit den Produkten der Kulturindustrie, mit massenhaft konsumierten Kopien und mit dem, was Leute so richtig Knorke finden. Aber auch mit dem, was im Untergrund der Subkulturen wächst. Die Idee dabei ist, dass diese kulturellen Ausdrucksformen Auskunft geben können über den Alltag einer Gesellschaft. Popgeschichte will also ganz nah an die Menschen herankommen. Als Brücke dienen Popsongs, Filme, Mode, Comics, Subkulturen, ihre Art zu tanzen, die Treffpunkte, kurz kulturelle Praktiken, die unter dem Radar der meisten Disziplinen der Geschichtswissenschaften fliegen. Und als ob das nicht interessant genug wäre, meine heutigen Gäste haben sich auch noch mit Themen beschäftigt, die auf den ersten Blick als reine Special Interests erscheinen. Mit Ostrock nach der Wende, mit der Kältewelle in der Musik und mit DDR-Metal. Bevor ich also noch weiter quatsche, hier die gewohnte Vorstellung der Gäste durch sie selbst.
Ich bin Tom Koltermann und ich promoviere zur Transformation oder zum Wandel der ostdeutschen bzw. DDR-Rockmusik. Und ich schaue mir vor allem die 90er Jahre an und generell, wie die Erinnerung an die vergangene DDR-Musik abgelaufen ist. Und ich selbst bin angebunden an die Abteilung 3 Medien- und Informationsgesellschaft.
Mein Name ist Nikolai Okuniev. Ich bin auch in der Abteilung 3 und bereite momentan meine Buchveröffentlichung vor zum Thema Heavy Metal in der DDR. Und das war auch eine Dissertation.
Mein Name ist Florian Völker, ich bin assoziierter Doktorand am ZZF Potsdam, auch in der Abteilung 3 Mediengeschichte. Meine Dissertation befasst sich mit Strategien und Motiven der Kälte, die zuvor in den historischen Avantgarden der 20er und 30er Jahre aufgetaucht sind und von den Musikern der Neuen Deutschen Welle und der New Wave-Bewegung in Deutschland, in der Bundesrepublik, wieder animiert wurden, reanimiert wurden. Und ja.
Unser heutiges Gespräch haben wir in persona geführt. Eine Seltenheit in diesen Tagen. Natürlich geimpft und auf Abstand. Aber hört selbst.
Heute wollen wir reden über Pop.
Geschichte. Bevor wir diesen, diesen Begriff selber noch mal ein bisschen klären, vielleicht ganz am Anfang noch mal die Frage Popgeschichte, also meine Assoziationskette jetzt Popgeschichte, Popmusik auch vor allen Dingen. Musik, ihr habt euch alle mit Musik beschäftigt, mit Ostrock, mit kalter Musik oder der Kältewelle, mit DDR-Metal. Wie ist denn das eigentlich? Hört ihr die Musik auch selber gerne, die ihr untersucht? Würdet ihr euch da als Metalhead oder als irgendwie Wave oder so oder Ostrocker auch bezeichnen?
Also ich bin tatsächlich immer ein großer Musikfan gewesen, mir immer Sachen angehört, die jetzt mir gar nicht so gut gefallen, mich einfach interessieren, weil die woanders herkamen. Aber ich mich selbst jetzt nicht als Ostrocker bezeichnen, sondern es ist tatsächlich einfach genuines Interesse an ja, DDR-Musik, aber nicht keine Leidenschaft immer gewesen von mir.
Ja, kann ich mich anschließen. Also ich höre die Musik zwar gerne, aber dafür ist mein Musikgeschmack zu weit gefächert, dass ich mich jetzt als Raver bezeichnen würde oder nur darauf fokussiert wäre.
Ja, also ich höre die Musik auch gern. Ich glaube auch, man könnte so ein Thema gar nicht bearbeiten. Also glaub, bei euch ähnlich, wenn man da nicht ein Interesse für hätte. Ich muss aber auch sagen, also nach mehrjähriger Beschäftigung konnte ich die Musik dann, also diese spezifischen DDR-Metal, habe ich nicht mehr so gern gehört. Und jetzt nach einem Jahr Abstand quasi kann ich mir die Musik wieder auflegen und denke, oh, das klingt ja eigentlich ganz gut und ich muss gar nichts dran analysieren. Das war so ein bisschen angenehm.
Hätte ja sein können, weil das ist ja auch, frage ich auch öfters mal so die Kolleginnen und Kollegen hier, wie sie dann eigentlich so zum Thema kommen und zum Thema stehen, weil so diese Selbstverortung ja auch gerade in der Zeitgeschichte dann auch immer eine Rolle spielt. Ne? Die Historikerin, der Historiker befragt sich auch, von wo komme ich denn eigentlich? Und wenn man jetzt so eine gewisse Affinität oder Nähe gerade zu so einer Subkultur oder so hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal speziell schwierig ist, weil ja gerade Subkulturen ja dazu neigen, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die einzig wahre Gegenkultur, Subkultur, was auch immer, das, was wir hier machen, ist eigentlich das einzig Geile und sich dann auch ja selber so eine Art Geschichte schon schreiben eigentlich, oder? Wie habt ihr das da erlebt bei euren Untersuchungen?
Also wenn wir jetzt mal auf mein Thema kommen, auf die genialen Dilettanten oder New Wave, ist eigentlich das Interessante und was mich da eigentlich auch überzeugt hat, dass sie sich selber eher nicht so ernst nehmen und dieser Absolutheitsanspruch im Sinne von wir sind die wahre Subkultur eigentlich da gar nicht so gegeben ist, sondern da eine gewisse Metaebene drin ist, dass man sich bewusst ist, nur ein Teil zu sein und eher das ein bisschen so von oben betrachtet. Also es hat eine sehr scheint mir zumindest eine große Distanz zu sich selbst. Dementsprechend ist da gar nicht so wie bei, sagen wir mal, bestimmten Subkulturen diese Exklusion gar nicht so groß gegeben.
Vielleicht nochmal kurz zum Begriff geniale Dilettanten. Das waren dann so Leute, die einfach losgemacht haben oder so. Haben die sich selber so genannt eigentlich?
Genau, die haben sich selber so genannt. Also der Begriff stammt, ist nicht ganz klar, entweder von Blixer Bargeld, also von Einstürzen Neubauten oder von Wolfgang Müller, von Die tödliche Doris. Und ja, es war ein bisschen so dieser Punk-Anspruch des einfach drauf losmachen. Aber halt nicht in Punk-Musik, sondern die haben sich eher so auf Post-Punk, Industrial, Noise auch sehr viel eher in diese musikalische Richtung bewegt.
Wenn ich jetzt, wir haben mit Popgeschichte, mit der Frage nach der Popmusik angefangen. Die Podcast-Folge heißt ja jetzt auch so Popgeschichte. Passt das denn eigentlich tatsächlich jetzt hier zu dem, was ihr macht? Weil wenn ich jetzt denke an Metal, an so irgendwie Rock und so geniale Dilettanten, Noise, Industrial und so. Also Pop hat doch auch irgendwie immer so ein bisschen was vielen gefällt, oder? Also so Popmusik, Spice Girls oder sowas, keine Ahnung. Oder weiß ich jetzt nicht, bin gerade nicht so aktuell unterwegs. Aber ist das dann auch noch Pop-Geschichte irgendwie? Was ist denn Pop-Geschichte?
In der Forschung selbst ist natürlich der Begriff Pop und Popmusik immer noch recht umstritten, welche Begriffe jetzt wie verwendet werden. Also normalerweise wird unterschieden zwischen populärer Musik, also was grundsätzlich jedem Unterhaltungsmusik ist, dann zwischen Popmusik, was eher diese Pop-Rock-Variante, was in den Charts und so weiter ist. Und dann gibt es noch den Begriff Pop selbst, der alles umfasst sozusagen über die Musik hinausgehende die Dimensionen. Also da gibt es auch Dietrich Diederichsen zum Beispiel als Pop-Theoretiker befasst sich größtenteils wirklich mit Pop als Phänomen, als Konzept. Und die Popgeschichte selbst befasst sich halt mit diesen drei Dingen, also Populärmusik, Popmusik, Pop und dann auch natürlich in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Literatur, in der bildenden Kunst oder im Film. Das lässt sich alles eigentlich auf Popgeschichte sozusagen zusammenfassen.
Mhm. Ja, also es geht um einen, ergänzend vielleicht, also es geht um ein mehr oder weniger spezifisches Phänomen der Nachkriegsmoderne. Also es gibt eine neue Form von Kapitalismus, der es ermöglicht, Freihandel zu treiben, der es ermöglicht, dass Ideen zirkulieren. Es entsteht eine neue Klasse, vor allen Dingen in England, Jugendliche, die jetzt extrem viel Geld, und in den USA, die mehr Geld zur Verfügung haben und deren Ausbildungszeiten werden länger, und in der Zeit sozusagen ästhetisieren die ihren Alltag. Darauf, jetzt aus der Richtung argumentierend, reagiert die Industrie, indem sie sozusagen Waren herstellt, die den Alltag schön machen. Und sozusagen auch, man kann die Sachen käuflich dann im Laden einfach erwerben. Und da spielt Musik eine ganz, ganz große Rolle. Da spielt die Schallplatte halt eine ganz große Rolle, sozusagen als das massengefertigtes Produkt, was man sozusagen mit nach Hause nimmt. Und dann hat man da quasi das Konzerterlebnis zu Hause, was früher halt extrem aufwendig gewesen wäre. Und sozusagen in dieser Form, die möglicherweise Vorläufer hatte, keine Frage, sagen, das kann man irgendwie als Pop greifen. Und die Popgeschichte ist halt sozusagen der Blick auf diese Phänomene. Und dann ist es so, wie Florian gesagt hat, dass es eigentlich interessanterweise hauptsächlich Musik ist. Also, aber es kann genauso gut halt Star Wars sein oder Animes oder so kam rein.
Oder Verbotene Liebe irgendwie.
Oder Verbotene Liebe, ja.
Okay, also Ästhetisierung des Alltags. Das heißt dann auch, wenn ihr euch mit Musik beschäftigt, jetzt hauptsächlich mit Musik beschäftigt habt, dann steht am Ende oder so im Ziel, sag ich mal, im Fokus, oder was heißt im Ziel, also so ja, am Ende eurer Untersuchung ist das dann doch nicht nur Musik, oder? Das scheint ja dann schon so zu sein, dass irgendwie Pop, also irgendwie Konsum, Alltag, Kultur auch so ein Türöffner ist, oder? Für so größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Ist das so? Ist das so, dass ihr sagt, wir schleichen durch die Musik sozusagen in so einen großen Raum rein, der sich darauf tut?
Ja, eindeutig. Es umfasst oder öffnet dadurch halt Aspekte oder führt einen Aspekte näher, die alle möglichen Geschichtsfächer, also ob es nun die Technik- und Mediengeschichte ist, also wie konsumiert wird, wie produziert wird, ob es um bestimmte Diskurse oder Debatten in der Gesellschaft geht, was zum Beispiel, warum wird das zum Skandal oder andere Sachen sind kein Skandal, nachdem sie veröffentlicht wurden. Generell werden dadurch Identitätsfragen für Konsumenten oder auch die Künstler selber geklärt. Genderfragen, Körperbilder und also ich denke, dass die Popgeschichte uns über den Zustand und die Entwicklung der, nehmen wir jetzt mal die bundesdeutsche Gesellschaft, deutlich mehr sagt als zum Beispiel die Wirtschaftsgeschichte. Allerdings wird Popgeschichte auch heute noch in der eher, sagen wir mal, konservativen geprägten Historikerzunft immer noch so ein bisschen belächelt und als unseriös, da es sich halt mit etwas Populären oder befasst, muss das ja selber populärwissenschaftlich sein und kann ja gar nicht so seriös sein. Das ändert sich jetzt so langsam. Also das ZZF ist auch sehr gut, dass es da einen Ausgangspunkt, eine Plattform dafür bietet und das auch fördert. Mhm.
Wenn jetzt, also ja, hat er da noch, bitte.
Ah, ja, also ich würde, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganz großen Claims, ne, dass man, wenn man Skateboarder in Kalifornien analysiert, dass man dann sozusagen die Geschichte der USA neu schreiben muss. Aber jetzt in meinem konkreten Fall geht es halt schon um eine relativ klar abgrenzbare Gruppe, eben Heavy-Metal-Fans in der DDR. Das heißt, die lassen sich einfach sozusagen forschungspraktisch ganz gut beobachten. Ich kann sagen, okay, es geht nur um diese Leute, das ist mein Untersuchungsgegenstand. Und dann sozusagen optimalerweise im nächsten Schritt kann man dann was über diese letzte Jugend der DDR sagen, also die letzten Leute, die in der DDR quasi volljährig geworden sind. Und wenn man dann sozusagen was über die Jugend sagen kann, kann man was über den Umgang der Gesellschaft mit der Jugend sagen. Und dann, man muss vorsichtig sein, wie weitreichend man dann die Behauptungen aufstellt. Aber klar, so Popgeschichte ist so ein Einfallstor und auch so eine, eigentlich auch so eine interessante Verbindungsmatrix aus den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben. Weil hier kann man eben Gendergeschichte mit Konsumgeschichte, mit Sozialgeschichte, mit Mediengeschichte auf einmal verknüpfen. Und das sozusagen macht auch die ganze Sache so ein bisschen interessant, ist aber dann auch sozusagen schwierig, weil dann läuft man Gefahr, dass man am Ende zwischen allen Stühlen sitzt so ein bisschen. die Subkulturforschung und die Subkulturgeschichtsschreibung, die ist ja schon ein bisschen älter. Und die nimmt quasi aus verschiedenen sozusagen historisch gewachsenen Gründen dieser Forschungsgattung an, dass bestimmte Subkulturen interessant sind, weil sie politisch sind, also weil sie irgendwie widerständig sind. Und bei Popgeschichte klammert man das so ein bisschen aus. Man sagt halt sozusagen, Pop an sich, auch sozusagen, wenn es dann nicht politisch irgendwie knirscht an den Rändern, ist erstmal, hat eine gewisse Eigenmacht, entwickelt die Gesellschaft mit, formt Identitäten, formt Kollektive. Und wie das genau funktioniert, das kann ja sozusagen auch unter der Schwelle des Politischen oder wie man das nennt sein. Und es kann dann trotzdem interessant sein, weil zum Beispiel das körpergeschichtliche Aspekte hat, weil es bei den Leuten was in der im Alltag ändert, was jetzt nichts irgendwie mit Parteipolitik oder irgendwelchen Manifesten zu tun hat.
Um ein Beispiel zu nennen, was die Popgeschichte ja da auch liefert, ist vor allem auch diesen transnationalen Ansatz. Ja. Also in meinem Projekt zum Beispiel wäre als gutes Beispiel, dass diese Künstler, die ich untersuche und diese ganze Kälte-Pop-Geschichte, Einfluss hatte auf das Bild im Ausland über die Deutschen. Also dieses klassische oder stereotype Bild des kalten Deutschen ist halt, wenn man es genau nimmt, wurde erst so richtig groß durch die transnationale Popkultur. Also Kraftwerk zum Beispiel haben dieses Bild schon irgendwie aufgegriffen, das existierte, haben es aber dadurch nochmal populärer gemacht und erst verfestigt, auch in der Popkultur und dann darüber hinaus.
Okay, also ist das, also das ist auch das, was du von meintest, Nikolai, ne? Dass so Gesellschaft und Pop, wenn man das jetzt denn mal irgendwie trennen kann oder so, auch so eine Art gegenseitige, ja, Beeinflussung einfach stattfinden. So. Wir hatten gerade Kraftwerk, die kalten Deutschen im Ausland sozusagen, im Ausland, also außerhalb der Bundesrepublik zum Beispiel.
Ja, vom Album Die Menschmaschine, den titelgebenden Track Die Menschmaschine ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für diese Kältestrategien und Motive, die Kraftwerk benutzt. Also es gibt ganz verschiedene Kältemotive und Strategien in der bundesdeutschen New Wave-Bewegung. Die drehen sich eigentlich immer grundsätzlich um drei Hauptstrategien. Das wäre Entmenschlichung, Entemotionalisierung und eine Affirmation mit der modernen Welt, mit der postindustrialisierten Welt, mit der postmodernen Welt. Also all das eigentlich, was die sogenannten Hippies als schlecht erachteten, ein offensives Ja formuliert. Also ob es nun Beton und Stahl ist in der Stadt, ob es Künstlichkeit ist, also betonte Künstlichkeit, ob es Untergangseuphorien sind, wie sie zum Beispiel bei den einstürzenden Neubauten sind, ob es diese an faschistoide Ästhetik erinnernden Körperbilder von DAF, also der deutsch-amerikanischen Freundschaft, oder die Krupp sind. Schwarzromantische Kältemotive gibt es auch, also bekannt dafür sind zum Beispiel von Grauzone Eisbär und Ideal mit Eiszeit, wo es sozusagen die Kälte wirklich als klimatische Kälte halt so aufgewertet wurde, ästhetisch. Die Menschmaschine, das wäre eigentlich ein ganz guter Track, der viele Motive vom Kraftwerk und des Kältepops an sich ziemlich gut bündelt.
Hast du dir das auch angeguckt, wo man jetzt sagt, so wird jetzt musikalisch Kälte ausgedrückt irgendwie?
Ja, also ich bin zwar kein Musikwissenschaftler, aber es gibt so bestimmte Motive, die fallen schon ins Auge. Also bei dem Track jetzt zum Beispiel, ist es komplett elektronisch, größtenteils Sequenzer generiert, also ein Sequenzer triggert halt die verschiedenen Synthesizer und so weiter, dass sie halt exakt auf den Takt laufen und dadurch fehlt halt jede Spontanität, jede menschliches Zutun und dadurch wird es natürlich recht kalt, weil es ja danach klingt, als ob es komplett halt von Maschinen generiert ist. Und dann haben wir dann auch noch diese verzerrten Stimmen, die dann auch total monoton eher sprechen als singen. Dadurch wirkt es auch nochmal in diese Roboterschiene sehr unemotional und ja, das wären zumindest die auf der Soundebene einige. Okay.
Ja, liebe Leute, da habt ihr jetzt ordentlich ein Infopaket bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Kraftwerk gehört habt.
Nein, das ist nicht Kraftwerk, sondern ein Trenner aus dem frei verfügbaren Lied, das ich in diesem Podcast verwende. Eigentlich hatten wir im Studio an dieser Stelle eben gemeinsam Kraftwerk gehört. Das musste ich aber leider rausschneiden. Das hat was mit dem deutschen Urheber- und Medienrecht zu tun. Wie ihr schon mitbekommen habt, wir haben uns ganz schön Mühe gegeben, das Ganze als Zitat einzubetten. Aber da gibt es immer noch die Verwertungsgesellschaft GEMA. Ist alles recht kompliziert. Leider können wir es uns an dieser Stelle nicht leisten, die Kosten zu stemmen, um euch die Musik vorzuspielen oder die vorspielen zu dürfen. Eine Ausnahme ist das letzte Lied in diesem Podcast. Disaster Area aus dem DDR-Untergrund haben ihre 1987er Demo nicht bei einer Verwertungsgesellschaft gemeldet. Zumindest soweit ich das hier recherchieren konnte. Wenn ihr aber Kraftwerk und die anderen Musikstücke in diesem Podcast hören wollt, um die Argumentation der Gäste besser zu verstehen oder einfach weil es euch interessiert, einen Link findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und damit zurück ins Studio Ansage, wo wir diese Folge aufgenommen haben.
Ja, habt ihr es gehört, was Florian meinte, dieses kalte 78? Kraftwerk gilt ja auch so ein bisschen als eine der Erfinder, wenn man so möchte, ErfinderInnen von so elektronischer Musik. Die haben doch bestimmt was über sich selbst dann zu sagen, oder? Also im Sinne dieser Frage, wenn so Leute über sich selbst eigentlich schon eine Geschichte erzählen, oder? Ist das bei Kraftwerk so?
Ja, absolut. Also gerade das Beispiel Kraftwerk eignet sich da ganz gut, weil die halt von Anfang an komplett die Kontrolle über ihre eigene Darstellung, Präsentation, ihre eigenen ihre Produkte und eben dadurch durch die Kreierung eines eigenen Mythos sozusagen hatte. Das bis heute auch von Ralf Hütter, der ja eigentlich als Einziger von der Originalbesetzung oder von der Stammbesetzung übrig geblieben ist, auch weiter verfestigt wird. Also zum Beispiel, wenn die ersten Kraftwerk-Alben aus dem offiziellen Oeuvre halt rausgehalten bei Re-Releases oder bei den offiziellen Zusammenstellungen.
Ja, ist dann als so HistorikerIn von außen vielleicht auch dann gar nicht so einfach, oder? Wenn man da mit denen reden will und dann so von außen oder so? Oder?
Ja, also ich habe jetzt persönlich nicht mit Ralf Hütter geredet. Okay. Das wäre auch wahrscheinlich unmöglich gewesen. Also ja. Die Interviews sind sehr, sehr, vergibt er sehr rar. Und wenn, dann wäre doch einfach nur das Narrativ, das sozusagen er sich aufgebaut hat, wird wiederholt. Dementsprechend war es dann eher schon spannend. Also ich habe deutlich mehr mit historischen Quellen gearbeitet, mit Interviews aus der Zeit, als mit Interviews aus den letzten Jahren, wo eigentlich quasi nochmal rückblickend dann auch nochmal ein bisschen rumgeschraubt wird an dem eigenen Narrativ. Und da ist es natürlich deutlich spannender zu schauen, wie wurde damals darauf gesehen. Und da gab es dann auch schon teilweise Aussagen, die zwar gleichzeitig den Mythos irgendwie verfestigt hatten, aber sich dann auch unterscheiden irgendwie zwischen den Jahren. Und ja.
Ach cool, spannend, spannend. Okay, Kraftwerk jetzt mal hier ein ganz großes Beispiel sozusagen, die ja auch weltweit eigentlich sehr bekannt sind. Diese Entemotionalisierung, von der du gesprochen hast, du hast auch schon gesagt, ist ja irgendwie was ganz anderes als Metal. Bei Metal denke ich dann eher so auf Metal-Konzert. Okay, das hat irgendwie was mit Schweiß zu tun, glaube ich. Und das hat auch irgendwie was mit Bier zu tun oder so. Oder mit auf jeden Fall kalten Getränken, vielleicht sogar mit Headbanging, also das Schütteln des Kopfes, das Fliegenlassen der Matte, der Haare, wenn man sie denn hat, zum Rhythmus oder sowas. Wie ist denn das, Nikolai? Lege ich da irgendwie richtig? Also Metal dann als so ziemlich so ein Gegenpol zu so einer entemotionalisierten, kalten Musik? Kann man das so sagen?
Bei meinem Thema ist das jetzt so, wenn wir über das Thema Emotion reden, da sehe ich halt eigentlich nicht sozusagen Kraftwerk als Gegenpol, sondern sehe die DDR-Gesellschaft gewissermaßen als Gegenpol. In dieser Gesellschaft, in der, wie in allen Gesellschaften, sich bestimmte Emotionsnormen durchsetzen, hatten diese rauschhaften Emotionen, ob das jetzt sozusagen totale Freude ist oder absolute Verzweiflung, die hatten keinen Raum, meiner Meinung nach. Und an bestimmten Punkten, wie zum Beispiel beim Heavy Metal, ein anderes Beispiel wäre Fußball, werden Blaupausen bereitgestellt, diese Emotionen kollektiv zu erleben. Und das ist dann auch eher das Problem, was die DDR-Oberen mit der Musik hatten, als die textliche Ebene. Die ist halt dann bis auf ein paar Ausnahmen oft auch belanglos.
Was waren denn so emotionale Normen eigentlich da in der DDR ging, die dann auch Metal irgendwie so ein bisschen stand oder so? Also, und sind die denn eigentlich ausgesprochen worden oder war das eher so eine Art unausgesprochener Gesellschaft? Sowas macht man halt einfach nicht oder so.
Ausgesprochen und unausgesprochen. Eine Emotionsgeschichte der DDR ist noch nicht geschrieben, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Man macht das jetzt so quasi sektorenweise. Also wie ging man in der DDR mit der Krankheit Krebs um, wäre so ein Beispiel. Oder Juliane Brauer hat gemacht, zu welchen emotionalen Werten werden Leute in der Schule erzogen, mit Hilfe des Musikunterrichts. Der Alltagshistoriker Stefan Wolle sprach von Diktatur der Liebe. Der meinte das so ein bisschen ironisch. Also der sagte, ja, die ganze Propaganda und alle, die ganze Sprache, die offizielle Sprache ist halt zugekleistert mit Liebe und mit Solidarität und so weiter. Und ne, aber ich finde, dass man den Begriff durchaus ernst nehmen kann, weil wenn man sich jetzt beispielsweise in Psychologie-Lexika oder ein Jugendlexika, wenn man da Emotionen nachschlägt, dann sieht man, dass bestimmte Emotionen halt tatsächlich keinen Raum hatten. Also bei einem sozusagen Standardartikel zu Aggression würde stehen, ja, Aggression entsteht durch Entfremdung und Klassengegensätze. Und die sozusagen haben in kapitalistischen Gesellschaften auch irgendwie Sinn, ne? Weil da muss man die Expropriateure noch expropriieren und so. Aber in der DDR muss man durch eine Analyse des Klassenstandpunkts eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Aggression sich transformieren muss. Zu was muss sie sich transformieren? Zur Liebe, zum sozialistischen Vaterland, ja, zur sozialistischen Heimat. Und tatsächlich findet man solche sozusagen, wenn man jetzt auf Ebene von Psychologie und Lexikon und so weiter geht, aber auch auf Ebene von Schulen für Berufsmusiker, dann steht da immer, ja, das soll die Musik erreichen und die Musik soll Freude bereiten, aber Freude im Rahmen. Also nicht komplett ausrasten, nicht raven, sondern das muss mit Niveau sein. Die einzige andere Emotion, die in den 80er Jahren noch sozusagen offiziell verkündet wird, dass sie bei Musik, also bei Konzerten stattfinden soll, ist Beruhigung. Das heißt, man hat so eine, also das ist der Wunsch, ne? Das ist nicht die gesellschaftliche Realität, aber der Wunsch ist eben, die Leute zur Liebe und zur Ruhe zu erziehen. Und wenn man sozusagen diesen Schlüssel in der Hand hat und dann sozusagen auf eine breitere Kulturgeschichte der DDR sieht, dann sieht man eigentlich an allen Ecken und Enden, dass das sozusagen das Ideal war. Also von dem Bild von Erich Honecker, das berühmte Porträt mit dem blauen Hintergrund, der lächelt, so leicht, ne, aber nicht komplett. Und das ist sozusagen so lauwarmer Tee, das war sozusagen das Emotionsideal.
Oder dieser Ausspruch von Mielke war das doch, oder nicht, dann in der Volkskammer oder sowas, ich liebe euch doch alle.
Ich liebe doch alle Menschen, genau, ich liebe euch doch alle. Genau, und das ist, gut, jetzt wird's tricky so.
Ja, okay, okay.
Aber nein, also die Sache ist, man wird immer, ja, okay, der lügt. Das ist, ne, der spielt, aber sozusagen, wenn du das wird wahrscheinlich nicht im Podcast landen, aber wenn du sagen, also Liebe ist halt insofern kann eine super gefährliche Emotion sein, weil es quasi Sachen raushebt, überhöht und dann möglicherweise auch Verbrechen rechtfertigt. Also ich glaube wirklich, dass das, was Mielke gefühlt hat, Liebe war zum Sozialismus, zum Marxismus, Leninismus, zur DDR. Und wenn du das Gefühl hast, sozusagen Leute wollen das kaputt machen, was du liebst, dann öffnet das halt Tür und Tor für Verbrechen.
Okay, das als kleiner Exkurs zur Liebe sozusagen. Jetzt vielleicht Metal und Rock ja auch. Du hast dich ja auch, Tom, mit Ostrock beschäftigt. Hat ja auch viel damit zu tun, dass die Leute so die Musik total gut finden, oder? Also so, wenn ich irgendwie Metal-Fan bin, wenn ich irgendwie Rock-Fan bin, dann finde ich das richtig gut, oder? Also, und wie äußert sich denn das? Vielleicht jetzt mal zu Metal und zu Rock, beides so. Gab's denn da auch so, keine Ahnung, sowas wie, ja, keine Ahnung, so eine Metal-Zeitschrift, wie die Metal Hammer jetzt zum Beispiel, die es irgendwie gibt oder so? Oder so ein Rockblatt? Oder gab's so extra Radiosendungen? Gab's denn da irgendwie überhaupt eine Plattform dann? Oder war das alles Untergrund?
Ja, mein Thema ist ja so ein bisschen schwierig, weil ich ja eigentlich gar keine, Ostrock ist ja echt keine richtige Genrebezeichnung, sondern echt erstmal nur eine lokale Verortung. Und das macht doch dieses bisschen schwierig. Also, weil Ostrock gab es ja vor 1990 eigentlich nicht. Also hieß es nicht Ostrock, sondern da war es halt irgendwie die Musik der DDR oder die Musik, die man halt hören konnte. Und da ist es sich ein bisschen schwierig, da ist das Verhältnis zur Rockmusik viel schwieriger festzustellen, als wenn man das wie bei so ganz berühmten Bands aus dem Westen oder sowas hat. Das ist viel schwieriger festzulegen, was für ein Verhältnis hat die Leute irgendwie zu den Bands, die viel verkauft haben in der DDR. Weil vielen ist schon, und das waren die Künstler noch selbst, dass sie so eine Substitutfunktion hatten für die Künstler aus dem Westen, die halt nicht kommen konnten oder nicht durften oder warum immer. Also das war meist ja nicht problemlos möglich. Und das ist natürlich ein anderes Verhältnis, wenn man irgendwie mit so einem Surrogat oder mit so einem Substitut interagiert. Da ist natürlich ein anderes Verhältnis. Und meine These wäre auch eher, dass bei vielen sich das erst retrospektiv geändert hat. Dass sie dann sagen, das war Musik, wo irgendwie viel mehr Raum war für Text, für Metaphern. Dass es aber größtenteils erst nachträglich so gewendet worden ist und nicht war, wo dass sie das 1987 jemand gesagt hat, die Musik aus dem Westen gefällt mir nicht, weil mir das textlich zu flach ist und ich will nur das, was wir hier haben. Das ist, also wird sicherlich ein, zwei Leute gegeben haben, aber wie große Teile galt das nicht.
Und wenn man jetzt sagt, so Metal ist ja dann doch vielleicht nochmal ein bisschen, sagen wir mal, spezieller als Rock oder so. Ist das dann viel eher so über den Westen gekommen? Oder ist das dann auch so, dass sozusagen in der DDR Metal-Bands auch entstanden sind, die diesen Sound gemacht haben, der eigentlich so gar nicht anscheinend gepasst hat zu der Idee der SED von Emotioner, von
Emotionalität? Die Musik kam natürlich aus dem Westen über die verschiedensten Wege. Das ist dann auch nicht groß anders als bei Punk oder so. Mhm. Es ist auch so, das schließt ganz gut an das, was Tom gesagt hat, dass sich Bands gegründet haben. Aber die Hauptfunktion dieser Bands ist es eigentlich, auf Konzerten westliche Titel nachzuspielen. Das ist so, also die Hälfte des Sets oder eigentlich mehr sollen Cover aus dem Westen sein. Und die sollen möglichst schnell sozusagen gelernt und dann aufgeführt werden. Die Szene ist also schon durch eine Fixierung auf den Westen definiert. Das führt dann auch dazu, dass die Bands, die es gab, 1990 im Prinzip an Bedeutung verlieren. Es gibt ja eine Handvoll Ausnahmen. Formel 1 wäre eine Band, die Teil einer Änderung der Strategie der DDR-Kulturverantwortlichen darstellen. Also die wollten eine Zeit lang eben so eine Art, ja, die wollten eine Metalband etablieren, die quasi eigentlich Metal spielte, aber immerhin nicht aus dem Westen ist. Und das ist an dem Punkt auch schon gut genug. Das zeigt aber auch sozusagen, wie man eigentlich nicht mehr in der Lage war, auf einer kulturpolitischen Ebene auf die neuen Trends aus dem Westen zu antworten.
Also so nach dem Motto, dass man sich dann aus der Retorte eine funktionierende Jugendkultur irgendwie zaubert oder sowas.
Das wär denen natürlich am liebsten gewesen. Das hat ja auch eine Zeit lang, also in den 70er Jahren hat das auch einigermaßen funktioniert mit so einem deutschen Tanzbar, also Rockmusik, das war relativ beliebt eine Zeit lang, da kann Tom, glaube ich, mehr zu sagen. Mhm. Aber sozusagen in den 80er Jahren auch durch die, da sind wir bei der Mediengeschichte, ne? Also durch die Privatisierung des Rundfunks im Westen auch, gibt es viel mehr sozusagen neue Trends, die viel schneller in den Osten rüberstrahlen und da kann dann die DDR auch nicht mehr mithalten, als dann irgendwann Thrash Metal auftaucht und dann sind Gothics da und dann verlieren die auch den Überblick. Mhm.
Genau, also Jugendkultur als Retorte ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil es dem nicht ganz gerecht wird, weil es halt nicht nur zentral von oben geplant worden ist, sondern es gab halt wirklich viele MusikerInnen, die halt Musik gerne spielen wollten oder die Lust hatten, andere Musik zu spielen, als die es bisher gab in der DDR und dann auch zum Teil halt dann wirklich den Gang durch die Institutionen gemacht haben, also gerade in den 70ern und zum Teil geschafft haben, dann irgendwie zumindest so eine Kompromissfunktion, also einen Kompromiss zu etablieren an Gitarrenmusik, die trotzdem irgendwie einigermaßen kompatibel ist mit der Staatsideologie oder zumindest mit der Kulturvorstellung der SED.
Genau, also bei Florian habe ich das vorhin so rausgehört, auch dieser Punk-Ethos in dieser neuen, so kalten Musik, der durchaus teilweise da ist, also jetzt so loslegen, was machen, wird das auch gemacht in der DDR so oder ist das jetzt nicht so, geht das nicht?
Also für Punk gilt natürlich, da reicht ja theoretisch echt so ein Kassettenrekorder, dass man das dann ganz Lo-Fi DIY aufnimmt, das passt ja total dazu und das wurde auch viel gemacht. Mhm. Aber auch in anderen Genres oder in anderen Musikrichtungen hat das dann mehr und mehr funktioniert, weil halt viele MusikerInnen, die reisen durften, haben Instrumente, Technik mitgebracht und angefangen, sich private Tonstudios aufzubauen in der späten DDR.
Genau, da ist einfach eine Überschneidung zwischen Toms Thema und meinem da. Also die Ostrocker, die haben quasi genug überschüssiges Kapital und die Möglichkeit, die Technik im Westen zu kaufen. Mhm. Die bauen sich dann in der Regel in Berlin Tonstudios auf und dort nehmen dann die Heavy-Metal-Bands ihre Demos auf.
Okay. War das denn auch im Fall von Formel 1 so eigentlich?
Nee, Formel 1 ist eine deutlich ältere Band. Also die hat ihre Wurzeln schon in den 70er Jahren und gilt halt ziemlich zu Recht sozusagen als größte DDR-Heavy-Metal-Band. Also die konnte auf relativ großen Bühnen spielen. Mhm. Die durften ein Album aufnehmen. Das einzige reine Heavy-Metal-Album der DDR durfte Formel 1 aufnehmen. Aber man sieht bei Formel 1 auch die Grenzen der Integrationsmöglichkeiten des Kulturbetriebs. Also die Band fliegt halt auseinander, im Prinzip aus politischen Gründen. Also so eine komplette Integration von Heavy Metal in den DDR-Kulturbetrieb ist nicht möglich gewesen.
Einfach durch diese, ja, auch zur Schau getragene Härte in Stil und so. Und oder wieso denkst du, war das nicht möglich?
Also bei Formel 1 ist es relativ konkret, da geht es halt um Westreisen, die nicht antreten durften, okay, unter anderem. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass bestimmte andere Vans in den Westen reisen durften und Formel 1 halt nicht. Es ist aber in der Tat so, dass wenn Bands in offiziellen Tonstudios aufgenommen haben, also nicht beim Rundfunk, aber sozusagen beim Standardproduzenten der DDR, dann klingt die Musik, vor allem das Schlagzeug, klingt dann so wie bei Florians Bands, weil das mit einem Drumcomputer aufgenommen wurde. Und das hassen die Bands natürlich, weil die wollen natürlich nicht so klingen, als sei die Musik von Computern gemacht, sondern die wollen zeigen, wie du es gesagt hast, dass sie hart an der Musik gearbeitet haben. Das knirscht da also schon. Die werden auch, das kann man in den 80er Jahren auch beobachten, die Stile werden halt immer härter und immer schneller. Und sozusagen, gerade wenn sich man sich in der DDR an was gewöhnt hat, ja, okay, so Iron Maiden lassen wir jetzt laufen, dann kommt halt Slayer um die Ecke und das eskaliert also immer weiter und das macht die DDR halt nicht mit.
Ehrliche Rockmusik,
authentisch,
handgemacht. Okay, da können wir ja dann nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf zukommen. Ich würde jetzt hier noch mal kurz einen kleinen Break setzen. Formel 1, hast du auch einen Song rausgesucht, 18 Jahre sein von 1985. Da hört man jetzt so, wie DDR-Metal klingt.
Oder? Ja, und auf den Text achten. Ne? Das ist für uns jetzt, glaube ich, offensichtlich. Aber der Text hat eine doppelte Bedeutung. Also der Jugendliche, das lyrische Ich, das da singt, ist gleichzeitig ein Stand-in für einen Bürger, eine Bürgerin der DDR.
Auch Formel 1 können wir hier leider nicht spielen. Lohnt sich aber tatsächlich, da mal reinzuhören. Einen Link findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Folge. Trotzdem hier ein kurzes Zitat aus dem Text, den Nikolai meinte. Da singt das 16-jährige lyrische Ich davon, aus dem zerrütteten Elternhaus fliehen zu wollen, wenn es 18 ist. Zitat: 18 Jahre sein, denkt, dann ist er frei. 18 Jahre sein, so ist jetzt sein Schrei. Nicht die Kraft verlieren für ein neues Haus, nicht den Kopf verlieren im kaputten Haus. In dem er nicht leben kann, da gibt's nicht viel, was ihn hält. Ein Haus, das steht wie ein Fels im Sturm, für ihn wär's die neue Welt. Zitat Ende. Und damit zurück ins Studio.
18 Jahre sein von 1985, das einzige offiziell produzierte Metal-Album in der DDR. Hieß das auch Formel 1 eigentlich?
Das ist ein Live-Album, heißt Live im Stahlwerk.
Live im Stahlwerk. Das klingt ja auch gleich mal richtig zunftgemäß, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr authentisch. Okay, wir hatten das jetzt auch schon so ein bisschen Authentizität und so, aber du hattest ja so auch so gesagt, dass so Metal eigentlich über eine, vielleicht auch Rock eigentlich über eine relativ unpolitische Standpunkt eigentlich rangegangen ist. Die wollten halt, dass die Drums geil klingen so und wollten vielleicht auch einen bestimmten Sound haben, wollten auf eine bestimmte Art aussehen und so. Was jetzt nicht unbedingt so eine politische, also genuin gewollt politische Dimension hatte, oder?
Nee, ist schon richtig. Also die betonen die ganze Zeit teilweise wortgleich damals wie heute, dass das nicht politisch gewesen sei, dass sie ein Desinteresse für Politik gehabt hätten und ne, das sei ihnen alles egal gewesen, sowohl die eine als auch in die andere Richtung. Das ist insofern interessant, als dass das selbst Leute sagen, die politisch engagiert waren, also die zum Beispiel in der Uni in Diskussionskreisen waren und die sagen dann aber trotzdem, ja, aber das hatte mit Heavy Metal nichts zu tun. Also Heavy Metal soll quasi von dieser Politik-Sache freigehalten werden. Also Franziska Kuschel schrieb über die DDR-Unterhaltung, dass Unterhaltung in der DDR politisch war, weil Unterhaltung nicht politisch ist. Und sozusagen in dem Augenblick, wo man eine Sphäre behauptet, die mit Politik nichts zu tun hat, zieht man sich aus der DDR raus.
Wie ist das denn mit dieser kalten Musik? Also Florian, du hattest ja vorhin schon so gesagt, das klang ja dann für mich so eigentlich, als ob das durchaus eine politische Dimension hätte, oder? Also wenn man jetzt so sagt, affirmativ zu sagen, das ist alles geil, mach doch meinetwegen einen Parkplatz draus, so hier aus der Erde. So, ich will mich mit Stahl ummanteln lassen. Das klingt ja schon so, als ob da eigentlich doch durchaus vielleicht was anderes gemeint ist oder vielleicht auch so eine Art Spiegel vielleicht oder sowas, durch Übertreibung oder so. Also das klingt für mich schon wie eine politische Dimension, die da mit drin ist.
Ja, genau. Es reagiert schon auf bestimmte Situationen oder Ereignisse, Prozesse, die zeitgenössisch stattgefunden haben. Es gibt aber keine wirklichen Lieder, wo jetzt explizit irgendwelche die Wahl des US-Präsidenten oder zum Beispiel thematisiert wird. Es läuft alles eher über diese Strategien und Motiven selbst sehr indirekt. Und diese Kältestrategien sind, muss man eigentlich so sehen, als eine Art der Auseinandersetzung oder Neupositionierung innerhalb der linken Gegenkultur. Also die Kältekünstler, die waren Teil der linken Gegenkultur, haben sich aber sozusagen mit diesen Kältestrategien abgegrenzt von ihren Vorgängern oder ihren Zeitgenossen, also sowohl von der 68er-Bewegung, die noch was davon übrig war, als auch gleichzeitig vom linksalternativen Milieu, die halt beide als sehr anachronistisch und teilweise sogar schon reaktionär aufgefasst wurden. Und im Gegensatz zu denen hat man halt die Ästhetik selbst vor Moral und Ethik gestellt. Also es, ich würde behaupten, dass diese NDW-Pioniere und diese Kältekünstler auch die das quasi erste postmodernistische Phänomen in der bundesdeutschen Popmusik oder Popkultur an sich waren, die halt im Gegensatz zum Beispiel zu den Punks, die ja zwar immer so dieses Hippie-Bashing hatten und so weiter, die aber ja immer noch quasi diesen Protesthaltung, diese Widerstandshaltung und diese Klage über die sogenannte schlechte Welt in sich hatten. Also eigentlich waren sie immer noch Hippies, nur halt deutlich aggressiver in ihrem Auftreten. Und die Kältekünstler verzichteten halt explizit auf diese Protesthaltung, teilweise, weil sie sich mit dem Untergang, den sie sozusagen kommen sahen oder ahnten, wie jetzt bei den Einstürzen und Neubauten, weil sie sich damit abgefunden haben und das in eine Art Hedonismus verwandelten. Aber vor allem auch, weil sie sich nicht gemein machen wollten mit der Protestkultur. Und es war halt ein sehr subversives Vorgehen, also dass man sich sozusagen mit der Affirmation, dass man auflöst durch Mimikry, in dem Sinne, dass man so... Es war nicht nur ein so tun als ob, da war schon auch ein das Ja war schon tatsächlich ernst gemeint, aber weiterhin aus dem linken Standpunkt heraus.
Ein Ja dann aus dem linken, also ein Ja aus einem Proteststandpunkt, das ist schon ganz schön um die Ecke, oder? Kommt das dann auch an eigentlich? Also, oder war das gar nicht die Idee, dass das irgendwo ankommt? Ist das so?
Ja, das ist die große Frage. Ja. Also ich würde schon meinen, dass es eine Szene-interne Sache war. Also innerhalb der NDW-Szene oder nennen wir sie die NDW-Bewegung, hat man das schon verstanden, aber umso mehr es sich verbreitet hat, natürlich auch mit dem kommerziellen Erfolg, umso mehr wurde das halt aufgeweicht, indem es dann von Personen diese Motive dann aufgegriffen wurden, die gar nichts mehr mit der Szene zu tun hatten und die dann auch irgendwie verniedlicht hatten. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Paso Doble mit Computerliebe, die Module spielen verrückt und so weiter. Wo es auch so, genau, wo es so halt auf der einen Seite singt er halt wie auch so kraftwerkmäßig, so mechanisch und monoton, ich bin ein Computer, bla bla bla. Und dann stößt es halt sich so komplett auf mit, ja, die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt, also und da war halt die Geschichte gegessen, also diese ganze Kältewelle, die spielt sich halt zwischen 78, also ungefähr ab die Menschmaschine, bis 82, 83 ab und dann löste sich das halt auf, weil es einfach dann auch keinen Sinn mehr gemacht hat, also Überdruss, Kommerzialisierung, dann aber auch, weil sich natürlich die politische Situation geändert hat, also durch die den Antritt der Kohl-Regierung und diese sogenannten geistig-moralischen Wende, machte das halt keinen Sinn mehr, sozusagen eine Affirmation zu spielen, wenn man von konservativer Affirmation umgeben war. Also, das ist übrigens auch der Grund, warum sich das in der DDR nicht, Kältepop nicht ankam. Zwar gibt es da auch Avantgarde-Musik, experimentelle, Post-Punk, Noise, das ist alles da, aber der Grund fehlt sozusagen, die Kälte zu übernehmen, weil das linksalternative Milieu war in der DDR nicht vorherrschend und es gab auch nicht diesen 68er-Moment. Dementsprechend war Punk und linksalternativ schon widerständisch genug, da musste man nicht sozusagen noch eine Metaebene einführen.
Okay. Ja, wobei ja jetzt also derzeit ja so ein in Anführungszeichen Soviet Wave zum Beispiel ja gerade auch in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen mitbekommen, so Bands, die dann so tun, als seien sie oder ja, teilweise tatsächlich so eine Art Retro-Dings fahren, so, weil Plattenbauten, Stahlbeton, metertiefe U-Bahn und so teilweise, das ist ja auch was, so, wo man sagen könnte, ja klar, ha, voll geil, aber ist nicht passiert, einfach in der DDR dann so, ist nicht angekommen, hast du gesagt, ne?
Nee, das ist dann eher so ein Retro-Ding, dass man die New Wave-Motive einfach nochmal aufgreift,
ja. Aufgreift, so, okay. Es gibt ja aber vielleicht doch irgendwie ein, zwei Beispiele, oder Tom? Also du hast ja auch nochmal einen Song mitgebracht gehabt, beziehungsweise hatten wir uns jetzt da nochmal, ne, Vorgespräch drauf geeinigt hier. Sag mal was dazu vielleicht. Das sind die Pudis, oder? Also eine der großen Ostrock-Bands, wenn man das jetzt so sagen kann eigentlich.
Genau, ist eigentlich eine der Bands, die dann auch Leute aus dem Westen meistens kennen, weil sie halt auch schon vor 1990 spielen konnten im Westen. Mhm. Und der Song ist, ich glaube, niemand würde behaupten, dass es der bekannteste, der beste Song der Pudis ist, aber es ist halt in dem Sinne, es passt einfach sehr gut zu dem, was Florian gesagt hat, weil das ist halt genau, ist halt so ein Aufgreifen dieses Kältemotivs, wie es mit der Musik dahinter steht, aber ohne die Kälte zu übernehmen. Mhm. Und das lässt sich daran ganz gut zeigen. Es ist dann eher wieder friedensbewegt, es geht zwar um die Computerisierung und um die technische Entwicklung, weist ja trotzdem klar darauf hin, dass die Menschen irgendwie in der Verantwortung bleiben und irgendwie damit verantwortungsvoll umgehen müssen. So, und das ist das ein bisschen die, also das ist ein totaler Kontrast zu dem, was die Kraftwerke machen würden. Also die würden sich niemals zu so einer Art Statement hinreißen lassen, wie die Pudis tun. Und was anderes, was man zeigen kann in diesem Song, ist, wie sehr die Band sich dann gerade in den 80er Jahren, die in den 70er Jahren mit so einem Progressive Rock und metaphorischen Texten anpassen mussten oder dachten, sie müssten sich anpassen, um weiter ihr Standing im DDR-Rock zu behalten, weil irgendwie diese Vorschusslorbeeren, dass sie es halt geschafft haben, Rockmusik in DDR zu etablieren, war irgendwie vorbei, Leute waren jünger und jetzt mussten wie neue Wege gefunden werden, irgendwie up-to-date bleiben, und die Pudis hatten natürlich die Möglichkeit, zumindest technisch sich ein bisschen anzupassen an den Sound, weil sie halt in Westen reisen konnten und sie Sachen kaufen konnten und dadurch, ein bisschen zeitgenössischer klingen konnten. Zumindest habe ich es versucht.
Okay, und das ist jetzt hier, der Song heißt Computerliebe vom Album Pudis.
Computerkarriere, ja.
Ah, nee, Computerkarriere, nicht Computerliebe, meine Güte, ja, es ist ja voll.
Ja, Computer,
ja. Voll in den Nexus gelötet hier. Pudis 11 heißt das Album, ist das auch das 11. Album der Band? Nee.
Es heißt irgendwie auch Computerkarriere, das Album.
Ach so.
Und das wievielte Album es ist?
Ich würde sagen, es ist das 11. Ja. Ja,
weil ich habe hier nämlich gerade das Cover vor mir, deswegen dachte ich, es heißt Pudis 11, da steht irgendwie Pudis 11. Links oben ist eine Amiga-Produktion.
Also 11 passt auf jeden Fall, aber das Album heißt Computerkarriere.
Computerkarriere von? Es ist
82 müsste es sein.
82, also.
Der Sargnagel.
Der Sargnagel der Kältebewegung. Pudis, ja, wahrscheinlich nicht, aber.
Kühlschrank abgetaut.
Genau, ein sehr schönes Beispiel, das zeitliche Koinzidenz nicht unbedingt einen ursächlichen Zusammenhang sein muss. Also, Computerkarriere von den Pudis.
Auch dieses Stück musste leider der Schere zum Opfer fallen. So viel sei zu diesem Song aber gesagt. Über einen Offbeat laufen monoton rhythmische Gitarren und eine Orgel, die eher an Dub-Musik erinnert. Im Text heißt es zum Beispiel, Zitat, Computer kann man kontrollieren, auf Gut und Böse programmieren, sie können Neutronenwaffen lenken und atomar die Welt versenken, der Countdown läuft. Zitat Ende. Es scheinen also eher die Gefahren der Computerisierung bzw. des technischen Fortschritts oder Wandels betont zu werden. Ähnlich wie das Hippies, die Anti-Atom-Bewegung oder auch Punk-Songs in dieser Zeit machten. Und genau das war auch Thema im Zwischengespräch mit meinen Gästen, als die Musik lief. Und in dieses Gespräch fallen wir jetzt gemeinsam wieder rein.
Ja, absolut. Punks sind absolute Hippies eigentlich genommen. Also ich bin auch der Meinung, dass nicht Punk ist der Bruch, sondern Post-Punk ist der Bruch.
Okay, liebe HörerInnen, wir sind jetzt hier, ich habe jetzt mal einfach in unser Zwischengespräch hier reingeswitcht. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja die Pudis und das, was die Kälteleute da gemacht haben, im Westen ja eigentlich genau entgegengesetzt ist, oder? Also da wird was ganz anderes drauf projiziert auf die Computer in der DDR, oder, Tom?
Ja, definitiv. Es ist eben nicht diese naive, das ist eben nicht naive Hoffnung, nicht diese Hoffnung, alles technisieren, es wird alles, ist alles okay so, genauso will ich das, sondern es ist eben das sehr stark halt die menschliche Komponente betont wird, dass der Mensch, dass es zwar die Computer neue Möglichkeiten geben, aber der Mensch ist immer noch der die steuert und der damit verantwortungsbewusst umgehen muss mit diesen neuen Möglichkeiten. Da also ist es eher so eine didaktische, pädagogische Haltung, die daraus spricht. Und genau, und wenn man ganz weit zurückgreifen will, kann man auch auf Nikolai, was Nikolai von erzählt hat, auf die Diktatur der Liebe und auf die Emotionen, auf die gewünschte Emotionen der DDR irgendwie rückschließen aus dem Song.
Ja, und gerade da sozusagen hatte ich nur diese Parallele gezogen, 80er Jahre Punk-Songs zum Beispiel, die sich mit Nuklearisierung oder sowas wie Punk-Kartei von den Boskops oder sowas, die eben genau auch darauf gehen, so, ne? So Computer als irgendwie so ein bisschen Knechtschaftsinstrument oder sowas, wo du dann meintest, ja, dann ist halt nicht Punk der Bruch, was das betrifft, ne, sondern eben diese Affirmation, oder? Diese Kälte-Künstler, die du so genannt hast.
Es ist ja nicht nur eine Affirmation, es ist ja im Kältepop auch sehr oft einfach eine Sachlichkeit dem gegenüber. Also es gibt von Kraftwerk auch einen Track, wo sie darüber singen, ja, Interpol und BKA haben unsere Daten da. Da wird aber an gar keiner Stelle irgendwo eine Kritik geäußert, sondern einfach nur, ja, so ist es. So sieht die Welt aus und damit leben wir.
Okay. So sieht die Welt aus und so leben wir. Du hast gesagt, Tom, erst nach dem Ende der DDR bzw. der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist dann erst so richtig dieses Ostrock-Ding aufgekommen. Wir hatten das vorhin schon mal so kurz angerissen. Also meine Eltern zum Beispiel und deren so Generation, also so Mitte der 60er in der DDR geboren irgendwie, das heißt so Anfang 20 oder was, als das dann zu Ende ging, da hab ich dann immer wieder gehört auf so Familienfeiern und so, ja, Karat zum Beispiel. So, ne, da, das ist alles so doppelbödig. Die Texte so, ne? Das ist eigentlich so, durfte man ja gar nicht irgendwie sowas sagen und deswegen muss man eben so auf diese Texte gucken und sowas. Das ist wirklich ein Phänomen, das eigentlich post, also nach dem Fakt eigentlich dazugekommen ist oder so? Oder wie ist das?
Als Leute in die Texte schon irgendwie mehrere Ebenen reingelesen haben, wir auch vorher schon so, das würde ich schon behaupten. Aber dass das so als Hauptmerkmal und als positives Merkmal hervorgekehrt wird, das ist eine Entwicklung, die danach kam und dass man das so abgrenzt, weil es natürlich irgendwie auch dann, es bietet einfach eine Möglichkeit zu sagen, so, ja, wir haben unsere eigene Musik gehabt und das ist etwas, wo die anderen keinen Zugang zu haben und das ist wirklich, was wir gemeinsam erlebt haben, also ein totaler Identitätsmarker oder Anker, der vielleicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, wir haben irgendwie eine besondere Musik gehabt, die irgendwie tiefgehender war, die man mehr leisten musste, um wirklich das zu erhalten, nicht einfach nur Radio an, Song hören, wegkonsumiert, sondern da musste man noch richtig für arbeiten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, das Bindeglied, das macht die Musik attraktiv, warum die heute irgendwie immer noch bei vielen Leuten dann hervorgekramt wird und als positiv bewertet wird.
Wird sich da auch positiv drauf bezogen dann? Also so nach dem Motto, es gibt jetzt so Bands, die dann sagen, yo, Pudis, Karat, City, irgendwie, wir wollen da weitergehen?
Nee, das ist, weil es tatsächlich total zeitgebunden ist. Also es ist so, dass selbst die Bands Probleme haben, machen es ja viele, machen noch neue Musik, aber selbst die haben Probleme, die wirklich so in den Kanon von sich selbst zu integrieren, sondern hauptsächlich werden sie immer zurückgeworfen auf die Songs aus den 70ern und 80ern. So. Und das ist, also da gibt's, es gibt immer Versuche für Entwicklungen, aber eigentlich sind das wirklich dann, gerade weil es in der DDR passiert ist und dadurch halt einen abgeschlossenen Zeitraum bildet, der man irgendwie, der kommt nicht wieder und das kriegen die Leute auch nicht raus, das kriegen sie auch nicht geändert, dass es jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Also auch wenn einige Songs dann aus den 90ern oder aus den Nullerjahren, die dann auch sich irgendwie mit der Wiedervereinigung oder mit Problemen, Arbeitslosigkeit auseinandersetzen, natürlich irgendwie auch ein besonderes Standing haben, aber niemals werden die in einem Atemzug genannt mit den Songs aus den 80ern und 70ern.
Die ja dann aber auch in die Gegenwart wirkt, oder? Weil wenn man sich positiv auf was bezieht und sagt, man hat was geleistet durch den Konsum von Musik, also dann eigentlich posthume Ästhetisierung des eigenen Alltags, wenn man so will, auch wieder beim Pop jetzt der volle Kreis sozusagen, oder?
Genau, das ist schön gesagt. Und natürlich ist es dieses Phänomen, sich auf vergangene Musik zu beziehen, ist beileibe kein Ostphänomen, sondern das ist ja etwas, was irgendwie oft konstatiert wird und dann jeder die irgendwie Musik in seiner Jugend gehört hat oder die Bands seiner Jugend, wird ja oft wieder vorgekehrt und als Musik beschrieben, die es heute in der Form nicht mehr gibt und die irgendwie ganz besonders ist und die deswegen irgendwie konserviert gehört. Das ist ja jetzt kein spezifisches Phänomen. Osten lässt sich halt relativ klar wie greifen, warum das so ist. Da ist es irgendwie noch deutlicher, als wenn es dann irgendwie nur Leute sind, die dann irgendwie auf alten Grönemeyer-Alben oder sowas zurückgreifen.
Das ist, ich hatte sogar bei mir, also um diese Erfindung der Tradition des Ostrocks zu untermalen, bei einigen Zeitzeugen kam das Gespräch dann irgendwann auf die Pudis. Und dann, ja, früher habe ich das nicht gehört, da fand ich das kacke. Aber jetzt, so, da erkenne ich, was das, also die Leute haben sich in den 80ern nicht großartig für Karat oder Pudis interessiert, die 1968 geboren sind. Aber in den 90ern wird es eben zum Identitätsmarker, genau.
Ich untersuche ja neben der Kältewelle selbst, Ende der 70er, Anfang der 80er, auch die Folgen. Und nach der Wende gibt's halt so ein kleines Rehype. Also es gibt einzelne Szenen oder Musikgenres, wo dann bestimmte Motive wieder aufgegriffen werden. Und dazu gehört zum Beispiel Rammstein ist eigentlich mit so das bekannteste Beispiel. Ehemalige DDR-Musiker, die quasi einzelne Kältemotive aufgreifen und die mit einer Hitze vermischen. Also eigentlich so Kälte rein existiert heute gar nicht mehr. Das sind meistens so Vermischung von kalt und heiß. Und Rammstein wäre dann ein gutes Beispiel. Auch was zum Beispiel Metal angeht, das wäre jetzt weniger der Ost-Metal, aber dass bestimmte Motive der Kälte im Black Metal, im norwegischen Black Metal wieder aufgegriffen wurden. Also es geht da auch eher dann in die schwarzromantische, klimatische Kälte eher, ne? Schnee und das Ganze in diese Richtung. Also da treffen wir uns dann schon. Mhm.
Also Rammstein, die dann quasi auch so deutsch sein und ganz deutsch sein, irgendwie so affirmativ dann versuchen zu brechen oder sowas, oder?
Ja, genau, also das ist gerade das Deutsche, also ja. Ich würde fast behaupten, neben dem Sound ist eigentlich dieses Deutsch-Image von Rammstein mit sozusagen der größte Erfolgsfaktor, den sie haben, also explizit deutsche Sprache, also nicht einfach nur gesungen, nein, es muss auch noch mit extra harten, gerollten R sein und die ganze Performance des eisernen und entemotionalisierten oder gefühlskalten Deutschen, also spielt da natürlich eine sehr große Rolle.
Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal mit so einem kleinen Stück obskurer Musik aufhören, einfach weil wir so viel über Musik geredet haben. Nikolai, du hattest ja irgendwie schon mal gesagt, hier so angebracht, Disaster Area, also quasi DIY. Metal, Untergrund-Metal aus der DDR jetzt, was mir komplett neu ist zum Beispiel. Also ich habe mich viel mit auch so Punk, ich höre gerne Punk zum Beispiel und deswegen habe ich viel auch so DDR-Punk-Zeug und so gehört. Hatten wir mit Authentizität. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, dass dann so ein bestimmter Gitarrensound da irgendwie ist und ich bilde mir dann ein, die haben alle die gleiche Musima-Gitarre gehabt oder sowas und deswegen ins gleiche schlechte Mikrofon gerödelt und deswegen klingt diese Gitarre immer so speziell. Also hab ich so einen Film, weiß ich nicht, kann ich nicht klar machen, auch eine schöne Dimension von Authentizität, die man sich vielleicht selber baut, sozusagen. Wie ist denn das hier jetzt? Das ist jetzt auch so eine Kellerband, oder was?
Disaster also auf, Area? Auf Musima-Gitarren haben DDR-Metal-Bands natürlich nicht gespielt. Also so
waren viel, zu schlecht.
So viel Mühe hat man in die Sache gemacht. Disaster Area ist eine Band, die gar nicht so weit von hier in einem Haus, in einem Keller geprobt hat, tatsächlich. In Biesdorf, meine ich, ist das. Das Haus von dem Erben des DDR-Künstlers Otto Nagel. Und die Band ist ganz interessant, weil es da so Überschneidungen gibt. Es gibt eine zweite Band, die in dem Umfeld existiert, Blackout. Die Musiker von diesen Bands sind nach der Wende recht erfolgreich gewesen mit Depressive Age. Einer der Musiker hat bei Knockator gespielt bis zu seinem Tod. Also das ist so ein bisschen so eine Art von, jetzt benutze ich das böse A-Wort, also so eine authentische Keimzelle. Jetzt in dem Kontext ist der Song interessant, weil der halt einen Kontrast zeichnet, finde ich, zum Formel-1-Song, der dann relativ gediegen an der New Wave of British Heavy Metal, orientiert ist. Blackout ist deutlich rabiater und steht viel eher für das, was man auf DDR-Konzerten Ende der 80er Jahre live hören konnte.
Also auch hier nochmal ein Beispiel. Was wird denn eigentlich überliefert im Sinne von, über was schreibt man denn Geschichte? Was findet man denn eigentlich und was für ein Bild macht man sich dann von der Vergangenheit? Das sozusagen nochmal als Metakommentar zum Schluss hier. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich bedanke mich auch bei meinen drei Studiogästen.
Wir bedanken uns auch.
Natürlich. Juhu!
Nochmal ein paar richtig harte Klänge aus dem DDR-Untergrund zum Abschluss unseres Gesprächs. Wusstet ihr übrigens, es gab eine Hitparade im DDR-Jugendsender DT64, soweit nicht ungewöhnlich, diese allerdings basierte auf Zuschriften. Und es kamen so viele Briefe von Metal-Fans, dass sie dieses Genre dann ausgeschlossen haben. Sonst hätte die Sendung nur noch aus Metal bestanden. DDR-Metaller waren also eine vielleicht kleine, aber sehr engagierte Minderheit in der DDR. Ich persönlich könnte ja ernsthaft ewig über U-Musik reden. Aber an dieser Stelle endet diese Ausgabe des ZZF-Podcast. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Tim.